letzten Vortrag in diesem Saal und auch in diesem Track. Der Julian wird uns ein bisschen was über BSD erzählen, was es da so für Neuigkeiten gibt. Und ja, viel Spaß einfach.
Ja, hallo. Also ich erzähle euch heute, was sich in der BSD-Welt, also bei den größeren BSDs, so getan hat. Also ich werde euch erstmal kurz, also ich werde einfach die großen vier BSDs durchgehen. Das heißt Dragonfly BSD, NetBSD, FreeBSD und OpenBSD. Gibt es hier jemanden, der nicht so ungefähr weiß, was die einzelnen BSD-Derivate sind? Ja, also soll ich es nochmal kurz erklären? Oder? Das älteste von allen ist NetBSD. Das ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass es eben, dass es irgendwie damals einen sehr hohen Wert auf Portabilität gelegt hat. Heutzutage ist halt irgendwie der Fokus eher darauf, dass man irgendwie ein sauberes Design und sauberen Code hat. FreeBSD ist das am heute größten BSD. Das hat relativ viel Geld und viele Entwickler. Ist auch, also ist in der Serverlandschaft vor allem sehr viel vertreten. Dragonfly BSD wurde 2003 von FreeBSD geforkt, von einem Entwickler, der mit der technischen Entwicklung nicht einverstanden war. Also war ein mehr oder weniger technischer Fork und implementierte alles Mögliche. OpenBSD war ein Fork von NetBSD, nachdem sich da der Hauptentwickler mit den restlichen Entwicklern von NetBSD überworfen hatte. Ja, also erstmal kurz zu mir. Ich bin 24 Jahre alt, bin NetBSD-Entwickler seit einem Jahr ungefähr, bin auch beim in Berlin aktiv, das ist so ein kleiner selbstgemachter Provider in Berlin. Beruflich bin ich FreeBSD-Administrator. Wenn ihr mich irgendwie erreichen wollt, könnt das entweder also mit der E-Mail-Adresse, die am Anfang stand, oder im IRC-Net oder im FreeNode mit dem Nick GNRP oder eben auf der Webseite. Ja, dann würde ich anfangen. Also ich gehe die einfach alphabetisch durch. Ich will euch jetzt auch nur erzählen, was sich im Jahr 2012 getan hat. Also nicht, was noch im Januar, Februar und März dieses Jahres war, weil das meistens irgendwie so ganz gut abgeschlossen ist am Ende eines Jahres. Also danach kam dann immer gleich ein ganzer Schwall neuer Sachen. Und deswegen finde ich es besser, wenn man sagt, nach einem Jahr ist Schluss und dann ist quasi die Weihnachtspause, fängt dann das nächste an. Also ja, Dragonfly BSD hat in diesem Jahr zwei neue Releases gemacht, Dragonfly BSD 3.0 und Dragonfly BSD 3.2. Und die andere wesentliche Entwicklung dabei war, dass es Hammer 2 gebrancht hat. Kennt ihr Hammer, das Dateisystem? Das ist es war im Prinzip eine Entwicklung wie ZFS oder wie, was man jetzt probiert mit ButterFS zu machen. Das ist aber BSD-lizenziert und eben komplett selbst gebaut. Die Dragonfly-Leute setzen ziemlich viel Wert auf ihren VFS-Stack, also auf ihr virtuelles Dateisystem, das ziemlich leistungsfähig ist und haben damit halt etwas ZFS-ähnliches bauen wollen. Also sowas wie, ich habe hier eine Platte, auf der ist ein Dateisystem, dann packe ich noch diese Platte dazu und diese Platte auch und dann machen die bitte ein RAID 5, das Ganze online. Und dann packe ich noch außerdem diese 5 Platten dazu in einem RAID 5 und vergrößere damit das bisherige Dateisystem. Das ist so das Wesentliche an, also was diese neueren Dateisysteme eben ausmacht. Mit 3.2 hat sich dann vor allem geändert, also dass TCPlay dazu kam. Das ist ein TrueCrypt-Ersatz. Ich weiß nicht, ob ihr TrueCrypt kennt. Das ist ein Dateiverschlüsselungsprogramm, also ein Plattenverschlüsselungsprogramm, was ich glaube, also macOS gibt es glaube ich auch, aber auf jeden Fall gibt es unter Windows und unter Linux. Hatte aber irgendwie bisher eine komische Lizenz, also eine Lizenz, die auch nicht von der OSI akkreditiert ist oder wie man es nennt. Und da haben sie jetzt einen Ersatz geschrieben, der auch meines Wissens nach schon in Fedora, jedenfalls in den Entwicklungszweig aufgenommen wurde. Was sie auch noch gemacht haben, ist, dass sie Trim, das ATA-Kommando implementiert haben, womit man SSDs sagen kann, dass bestimmte Blöcke leer sind. Das ist halt eine Sache, um die Geschwindigkeit und das Wear-Leveling von SSDs zu verbessern. Was sie außerdem gemacht haben, ist, dass sie jetzt, also dass sie VFS-Accounting implementiert haben. Das heißt, dass das virtuelle Dateisystem, das ist quasi der Layer, mit der auf die einzelnen Dateisysteme zugreift, dass der schon accounten kann. Also das war jetzt noch nicht der wesentliche Punkt, der kommt dann nämlich erst mit 3.2. dass nämlich, ich habe es nicht aufgeschrieben, jedenfalls, dass sie jetzt V-Quotas haben. Das ist ganz interessant. Sie haben also einen Mechanismus, dass man mit jedem Dateisystem, was es gibt, Quotas implementieren kann. Die sind dann nur, leben eben bisher, in der bisherigen Implementierung, nur bis zum nächsten Neustart. Aber die sind erstmal komplett, also ich kann irgendwo ein FAT aufsetzen und kann dann auf diesem FAT Quotas machen. Also, ja, wenn man es will. Mit 3.2 hat sich ja noch was getan, nämlich, dass der neue USB-Stack von FreeBSD portiert wurde. Damit kam dann auch sowas wie USB 3.0 dazu und diverse Treiber. Das ist eben, ja, ist eigentlich eine ganz schicke Sache. Und was halt sehr gut war, waren, sie haben ziemliche Verbesserungen Richtung Multiprocessing gemacht und haben richtig krass bei den PostgreSQL-Benchmarks abgeschnitten. Ich habe hier nochmal die Statistik von deren Webseite heute genau abgerufen. Ihr seht, dass das Gelbe, das ist Scientific Linux mit einem 2.6.32er Kernel und das Rote ist Dragonfly BSD. NetBSD, da war, das ist so weit unten, weil das irgendwie hat da der Test ist abgestürzt. Das war ein bisschen komisch, die Sache. Es war halt bisher meistens so, dass die BSDs, was Performance anging, unter jeweils Linux waren, weil da einfach mehr Manpower dahinter steckt und große Firmen, die Interesse daran haben, dass es schnell ist. Und das ist jetzt halt wirklich was Wesentliches. Vor allem, was halt interessant ist, dass Dragonfly eigentlich ein relativ kleines Projekt ist und trotzdem ziemlich viel erreicht hat damit. Nochmal zurück. Es gab nämlich noch eine wesentliche Änderung. Bisher hat Dragonfly BSD das Paketmanagement von NetBSD benutzt. Also NetBSD, es nennt sich Package Source. Das ist ein portables Paketmanagement. Gibt es mittlerweile sogar für Windows, gibt es für Linux, gibt es für macOS, gibt es für Solaris, alles Mögliche, wo sich jemand die Mühe gemacht hat, das zu bootstrappen. Das war bisher, basiert das darauf. Jetzt hat jemand, der John Marino, hat angefangen, FreeBSD-Ports, also das Paketmanagement von FreeBSD, zu portieren und hat vor, damit in Zukunft Binärpaketverwaltung zu machen. Also bisher war eben Dragonfly größtenteils mit Source-Paketen gemacht. Die hatten auch meines Wissens nach keine Binärpakete gebaut. Also man musste, wenn man Software dazu installieren wollte, musste man sie selber kompilieren. Also die Zukunft davon ist ungewiss. Erstmal geht es aber darum, dass es ausprobieren wollen und ja, muss man dann sehen, wie es in Zukunft wird. Also wahrscheinlich werden sie dann auf Binärpakete gehen. Ist doch okay so, oder? Okay. Eine Sache noch, wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt oder Korrekturen, ruft einfach rein oder besser sagt Bescheid, dann wiederhole ich es noch, falls was ist. Kann gut sein, dass ich irgendwo gerade einen Fehler gemacht habe oder mich falsch erinnere oder so. Ja, das war's zu Dragonfly BSD. Kommen wir zu FreeBSD. Das ist das mit Abstand größte BSD. Das hat halt es hat jetzt keinen klaren Fokus, es wird einfach ein gutes Betriebssystem sein, so ungefähr kann man es sagen. Es hat auch, mittlerweile ist es relativ groß geworden, also in den letzten 2-3 Jahren hat es enormen Schwung bekommen, hat auch ein paar große Unterstützer, also sowas wie Juniper, die eben Netzwerkequipment machen. Deren Produkte basieren sämtlich, soweit ich weiß, auf FreeBSD. Netflix zum Beispiel nutzt im Hintergrund FreeBSD. Apple ist ja bekanntermaßen, hat einen Mach-FreeBSD-Hybriden als Betriebssystem. Also das, was unter macOS läuft. Und ja, die haben sich als das größte der BSDs etabliert. PC-BSD habe ich dazu geschrieben, weil das ein Aufsatz ist, um FreeBSD auf den Desktop zu bringen. Da tut sich aber nicht so viel, dass ich jetzt sagen würde, das ist die große Neuerung, die gekommen ist. Ja, bei FreeBSD, was hat sich getan? 3 neue Releases. 8.3 war einfach nur ein Maintenance-Release. Was im Wesentlichen ist, ist, dass 9.0 und 9.1 rausgekommen ist, jeweils am Anfang und am Ende des Jahres genau. Ich gehe gleich nochmal auf die Änderungen ein. Was halt dieses Mal besonders war in diesem Jahr, war, dass sie eine $750.000 eingenommen haben bei ihrem Fundraising. Also sie haben jetzt die FreeBSD Foundation, hat für den Betrieb der Infrastruktur, für das Bezahlen von Projekten $750.000 eingenommen. Darauf wurde auch jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen gerade, haben sie damit angefangen, einen Vollzeitentwickler zu beschäftigen. Ansonsten, was halt auch interessant ist, ist, dass vor 3 Monaten hat FreeBSD komplett auf Clang umgestellt. Das heißt, dass zukünftige Releases, jedenfalls für x86, also für Plattformen, die damit kompatibel sind, werden komplett mit Clang gebaut und nicht mehr mit GCC. Das ist halt, weil man in der BSD-Welt relativ komisch auf die oder relativ ungünstig auf die GPL guckt und gerne BSD-lizenzierte Software benutzen will. Das ist halt ein wesentlicher Schritt, weil bisher GCC einfach das große Ding war, wozu es keine Alternative im Wesentlichen gab. Und jetzt will man halt damit 10.0 wirklich auf Clang umstellen. Ja. So, zu FreeBSD 9.0. Sie haben das ZFS auf die letzte frei verfügbare Version hochgebracht. Also es hört sich jetzt alles, ihr müsst gucken, da stehen Sachen drin, die sehen alt aus, aber ihr müsst dran denken, das war Anfang letzten Jahres, es war im Januar 2012. Wenn ihr dann noch die Phase zwischen Release, also zwischen dem Freeze und dem Release dazu einbezieht, habt ihr dann ungefähr wahrscheinlich 1,5 Jahre oder sowas ungefähr, die diese ganzen Entwicklungen zurückliegen. ZFS wurde auf die letzte aktuelle Version rausgebracht, die noch von Sun kam, bevor Oracle dann das übernommen hat und nichts mehr tat. Was sie gemacht haben, ist, dass sie HAST, Highly Available Storage, implementiert haben. Das ist Netzwerkreplizierung von Festplatten, sowas wie DRBD von Linux, gibt es jetzt auch unter FreeBSD und ist eigentlich ziemlich schön implementiert. Also es ist total einfach in der Benutzung. Da gibt es irgendwie einen kurzen Wiki-Artikel dazu, wie man es aufsetzt, dann hat man es auch echt. Ansonsten haben sie D-Trace im Userland. Ich weiß nicht, ob ihr D-Trace kennt. Das ist ein sehr mächtiges Debugging-Tool oder Framework, das von Solaris kommt. Und das haben sie jetzt auch im Userland. Vorher hatten sie nur Kernel Probes. Capsicum ist ein Sandboxing-Framework. Das ist Sandboxing und Capability Framework. Das wird zum Beispiel, Google finanziert damit, das ist ganz interessant, also Google finanziert dieses Projekt mit, das ist bisher experimentell, sie wollen es benutzen, um zum Beispiel Google Chrome, um die einzelnen Instanzen, die man von einem Google Chrome startet, sinnvoll zu separieren. Das ist bisher nur experimentell, aber ja, muss man dann sehen, was draus wird. FFS hat jetzt Soft Updates Journaling. Bisher war es so, Journals kannte man aus der Linux-Welt. Unter BSDs wurden dafür Soft-Updates benutzt. Das ist nicht, dass ein Journal auf die Festplatte geschrieben wird, sondern dass man im Prinzip Daten so lange im RAM behält, bis sie sich sinnvoll und konsistent runterschreiben lassen. Und jetzt hat man eben die beiden Dinger noch kombiniert und kann damit Soft-Updates und Journaling mit einem benutzen. Also Soft-Updates hatten eben vorher den Vorteil, dass sie nicht so oft die Platte beanspruchen mussten. Ja, ansonsten haben sie einen neuen Installer bekommen, den ich ehrlich gesagt nicht so toll finde. Das ist halt irgendwie so ein Shell-Dialog-Ding, wenn ihr Dialog kennt, das ist einfach so ein Teil, ich sage, gib mir ein Menü, dann gibt es mir ein Menü, wo OK oder Cancel drunter steht oder sowas. Das haben sie als neuen Installer. Das soll die Vorstufe dazu sein, dass sie dann irgendwann zu dem Installer von PCBSD gehen wollen, womit man auch ZFS-Volumes im Installer schon festlegen kann. Also ich kann schon im Installer sagen, ja, nimm mir bitte diese N-Platten und pack dann ZFS drauf und dann, ja. Ansonsten NFS Version 4 Support ist, wer es benutzt, für den ist es halt ganz toll, weil NFS V3 irgendwann wirklich ein bisschen sehr alt ist. Ansonsten haben sie einen PlayStation 3 Port. Wie gesagt, das ist quasi 1,5 Jahre zurück und dann müsst ihr noch die Phase mit einbeziehen, wann 8.0 released wurde, also ist ja einfach schon ein ganzes Stück zurück. Sie haben bisher dieses Chaos, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit BSD Dinge partitioniert habt, dieses Chaos von verschiedenen Partitionierungstools haben sie beendet und haben nur noch benutzen GPart, also GPT-Partitions als Standard Partitionierung. Trim haben sie auch und als zweiter Punkt Resource Accounting. Das ist ganz cool, das ist eigentlich, man könnte es als sowas Ähnliches beschreiben wie die C-Groups, nicht sowas Ähnliches, aber es läuft auf was Ähnliches hinaus, nämlich dass man pro bestimmte Einheit, also zum Beispiel pro Prozessgruppe, pro Jail oder pro User bestimmte Ressourcen beschränken kann. Man kann zum Beispiel CPU-Zeit beschränken, man kann Speicherzeit beschränken, sowas. Das haben wir jetzt implementiert. Was sie leider noch nicht geschafft haben, ist, dass man anteilige CPU-Zyklen beschränkt, sondern nur totale CPU-Zeit, was ich finde, halt das Ganze nicht mehr so toll macht. Meines Wissens ja. Da müsste ich mal kurz in der Mainpage nachgucken. Also was halt für mich vor allem interessant war, war, dass man den Speicher beschränken kann. Also du kannst sagen, dieser Jail darf nur so und so viel Megabyte RAM haben, was dann eben zum Beispiel in so in virtuellen Hosting-Umgebungen ganz cool wäre. Aber I.O. glaube ich nicht. Müsste ich nachgucken. Weiß ich gerade nicht. Ansonsten, wie gesagt, die FreeBSD Foundation hat viel Geld. Deswegen können sie viele Projekte sponsoren. Das erste ist Beehive. Das ist ein FreeBSD Hypervisor, dass man auch mit FreeBSD irgendwann eine DOM 0 betreiben kann. Muss man sehen, was daraus wird. Ansonsten haben sie eine Standardplattform für ARM, also für die ARM-Entwicklung festgelegt, dass anhand derer sie jetzt die ARM-Entwicklung von FreeBSD vorantreiben wollen. Das ist halt irgend so ein komisches China-Ding oder so. Genesee EFIK MX Smartbook, habe ich nie von gehört vorher. Aber es ist halt ganz cool, dass es einfach eine Plattform gibt, von der man ausgehen kann und dass man sagt, man will genau in diese Richtung die Entwicklung pushen. Ein Framework für NAND-Flash, also das heißt Treiber für Flash-Chips, für die Controller, ein Dateisystem für Flash, das will man jetzt entwickeln, eben um auf kleinen Devices zu laufen. iSCSI-Target, das ist, also iSCSI, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist eben eine Möglichkeit, wie man Block-Devices übers Netzwerk zur Verfügung stellen kann. Also SCSI übers, ich glaube, heißt sogar Internet-SCSI oder so. Also jedenfalls SCSI über Netzwerk. Das wollen sie implementieren, dass man FreeBSD jetzt iSCSI-Target nehmen kann. Ist cool, echt, wenn man das kann, in der Verbindung mit ZFS. Dann kann ich zum Beispiel sagen, so, ich habe jetzt hier, ich lege mir ein ZFS-Volume von 300 GB an und exportiere das per iSCSI. Dann sage ich, na gut, dann stecke ich halt noch 5 Platten dazu, packe die einfach zu diesem ZFS-Volume dazu und exportiere das dann wieder. Und das Ganze geht halt dann im Prinzip ohne da großen Bruch dazwischen zu haben. Soll halt vor allem Sinn von iSCSI, es ist so Dinger wie Fiber-Channel zu ersetzen, die halt bisher ziemlich teuer sind. Ansonsten PXE, HTTP, das ist einfach, dass man den Bootloader, wollen sie so weit weiterentwickeln, dass er beim Booten per PXE eine HTTP-Adresse bekommt, dann sich eben von irgendeinem Webserver sein Boot-Image runterlädt. Das ist halt ganz cool, wenn man nicht mehr irgendwelche komischen TFTP Setups machen muss und sowas, sondern man kann es einfach über einen Webserver machen. Ansonsten PF, das ist der Paket, also ist einfach eine Firewall, die wollen sie SMP-fähig machen. Bisher gibt es da nur, also der PF, das ist die große OpenBSD-Firewall, kann bisher wenig SMP. Dafür gibt es ein Projekt und sie wollen Online-Dateisysteme vergrößern. So heißt, ich habe ein Dateisystem, in dem Fall kein ZFS, damit könnte ich es ja eh. Und sage jetzt, ich erweitere den Speicher dahinter um so und so viel und ich erweitere auch das Dateisystem um diesen Platz und muss dann nicht nochmal dafür das Dateisystem anmounten oder sowas, sondern kann es im Betrieb machen. Ist halt eigentlich, vor allem mit diesem iSCSI-Target spielt es dann ganz gut zusammen, weil man dann zum Beispiel auf der einen Seite ein FreeBSD-Host hat, der das iSCSI-Target ist. Wenn man dann auf dem per ZFS das Image vergrößert, kann man es auf der anderen Seite mit dem iSCSI, wie heißt denn der, Initiator? Ich weiß gerade nicht. Jedenfalls, der kann dann einfach direkt online das Ding vergrößern. So, das war es so mit den Neuerungen. Wie gesagt, relativ viel, weil sie eben viel Geld haben. Leider gab es auch eine ungünstige Sache. Also es war schon am 23. Dezember 2011 hatten sie schon sowas Komisches gemacht. Das war ein Freitag, Nachmittag. 24. war Weihnachten und dann hatten sie plötzlich einen riesigen Haufen von Security, von Sicherheitslücken veröffentlicht. Zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich davon ausgehen würde, dass die meisten Administratoren schon im Urlaub sind oder so. Also es waren jetzt keine so groß benutzten, da ging es irgendwie um Telnet.de und ich weiß nicht was noch, es war halt schon nicht so toll. Was halt jetzt dieses Jahr nochmal vorgekommen ist, ist, dass irgendein Developer-Account, also irgendein SSH-Key wurde kompromittiert. Da war erstmal nichts zu hören. Ich habe es halt zufällig bemerkt, weil ich dafür ein Monitoring gebaut habe, ob die Updates der Ports noch laufen, also des Paketmanagements. Dann habe ich irgendwann gesehen, warte mal, hier wurden seit einer Woche keine Ports geupdatet. Wieso nicht? Und dann eben am 17. November haben sie gesagt, haben sie es veröffentlicht, dass am 19. September anscheinend dieser SSH-Key kompromittiert wurde. Die haben darauf eben alle Systeme, also haben sie eigentlich sehr seriös gehandelt, muss man ihnen lassen, haben alle Systeme offline genommen und sind jetzt gerade dabei, immer noch die wieder aufzubauen. Gibt halt deswegen bisher leider zum Beispiel für 9.1 nur eine eingeschränkte Anzahl an Binärpaketen. Also wie gesagt, das ist jetzt eine Sache, da habe ich vorgegriffen natürlich für dieses Jahr. Am 3. März sagten sie, bald in 2 bis 4 Wochen solle alles wieder online sein. Muss man dann sehen, bisher ist halt noch nicht abzusehen. Ja, das war's zu FreeBSD. Ich weiß nicht, gibt es noch Anmerkungen? Kann gut sein, dass ich da irgendwas übersehen habe, weil eben FreeBSD echt eine große Welt ist. Und man da eben auch nicht alles mitbekommt. Ja, dann komme ich mal zu NetBSD. Das hat dieses Jahr nach, ich glaube, 3 Jahren das erste Mal wieder ein neues Release bekommen. Vorher war eben der 5.0, also 5.1 dann zum Schluss der Branch, war der aktuellste und im Oktober kam dann 6.0 endlich raus. Daraufhin gab 4.0, hat nach 5 Jahren den Support verloren und 5 hat dann 5.2 rausgebracht, um das eben nochmal zu updaten. Was ich halt ganz cool fand, was ich jetzt auch im Voraus mal bemerken will, ist, dass am 25. Juli von ein Android-Entwickler von Google auf der Tech-Kernel, also auf der Kernel-Mailing-Liste von NetBSD, auf der User-Liste von NetBSD angefragt hat. Wir haben ja die Bionic Lib-C, die für Android benutzt wird. Und da haben wir von überall irgendwie Quellcode genommen. Wir haben irgendwie Quellcode von FreeBSD, von OpenBSD, von NetBSD, teilweise aus der glibc, teilweise irgendwelche 10 Jahre alten Versionen, teilweise irgendwas Neues. Und das wollen wir jetzt alles auf einen Stand bringen. Da dachte ich zuerst, ja gut, probiert halt irgendwie, fragt da einfach bei allen mal an. Als ich dann danach recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass er tatsächlich nur bei NetBSD danach angefragt hatte. Also wird es dann wahrscheinlich bald darauf hinauslaufen, dass dann da irgend so eine leichte Kooperation zwischen Google und NetBSD, oder muss man sehen, ob sowas dann geben wird, dass eben die NetBSD libc und die Bionic libc von Android zusammen entwickelt werden. Wäre halt echt, irgendwie hätte man einen ziemlich großen Hersteller im Hintergrund damit. Ja, was hat sich mit 6.0 getan? Das kam RUMP dazu. Das ist ein Konzept, also AnyKernelNetS, das beschreibt es letztlich in Tiefe. Es ist halt, dass man eine generischere API hat, als man es bisher in der Virtualisierung oder bei Mikrokerneln macht und damit eben bestimmte Teile virtualisieren kann. Das habe ich auch gleich noch auf einer Folie, genau hier, nämlich dass im Oktober letzten Jahres und im Dezember hat der Entwickler davon, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, hat ein Kernel-Modul von NetBSD mit einem JavaScript-Compiler kompiliert und dann im Browser geladen. Also der Browser, das kann ich euch auch gleich noch vorführen, hat ein Dateisystem und kann dann auf diesem Dateisystem arbeiten. Die andere coole Sache war halt, dass er binäre NetBSD-Module, also er hatte NetBSD-Binaries und hat die unter Linux geladen. Was halt auch einfach cool ist, weil man quasi Module dann, ja, ich habe hier NetBSD-Module, dann lade ich es mal unter Linux oder ich lade es in meinem Browser oder was auch immer. Ich zeige euch da gleich noch ein Beispiel. Was hat sich ansonsten getan? Die Zeit wurde jetzt komplett im gesamten Basissystem auf 64-Bit umgestellt. Entgeht man damit einigen Problemen in 30 Jahren, 20 Jahren. Man hat einen neuen Paketfilter implementiert, NPF, weil die bisherigen alle irgendwie woanders entwickelt wurden, also das eine von FreeBSD, glaube ich, das andere von OpenBSD, man dann sehr damit beschäftigt war, jeweils immer die Updates von da zu holen. Und da hat man eben einen neuen entwickelt, vor allem auch von vornherein auf Skalierbarkeit zu achten. Ansonsten hat man eine Menge neue Dateisysteme implementiert. CHFS ist ein Dateisystem für Flash-Speicher. NealFS kennt ihr vielleicht aus der Linux-Welt. Das ist so ein Logging-Dateisystem. ZFS ist sehr experimentell drin. Und V7FS ist Unix Version 7FS. Das ist als Alternative zu FAT für kleine Systeme. Also Unix Version 7, das alte. Deswegen meine ich neu. Ansonsten hat man die Quotas vom Standarddateisystem UFS bzw. FFS neu gemacht, hat einen BSD-lizenzierten PGP-Klon und was ich sehr cool finde, kann ich auch gleich nochmal vorführen, man hat eine Relevanzsuche, also hat apropos, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist einfach ein Tool, was Manpages durchsucht. Wenn man sagt, apropos stat, dann durchsucht es alle Manpages nach dem Wort stat. Und da hat in einem Google Summer of Code Projekt hat dann jemand implementiert, dass darauf eine Relevanzsuche gemacht wird. Also ich dann wirklich, wenn ich nach stat suche, bekomme ich als erstes zum Beispiel die Kommandos, die mir dann wirklich ausgeben, sowas wie IO-Stat, was dann IO-Durchsatz misst. Das ist echt ein cooles Tool, was man mal ausprobieren muss. Vor allem, weil man damit deutlich schneller nach irgendwelchen Informationen suchen kann, ohne dafür ins Internet gehen zu müssen. Ansonsten, was gibt es noch in Aussicht? Ab 7.0 wird man Lua, ich weiß nicht, ob ihr kennt, ist so eine sehr leichte Skriptsprache, wird es im Kernel geben. Das heißt, dass man Kernel-Module nicht mehr in C schreiben muss, sondern das in Lua machen kann. Was halt für einige irgendwie für so Prototyping oder sowas ziemlich geil ist. Wenn man einfach sagen kann, ja gut, hier, ich will da jetzt nicht stundenlang mich irgendwie mit Speichermanagement rumhauen müssen, sondern benutze einfach Lua dafür. Ansonsten hat man auch bei diesem Google Code In, das ist im Prinzip sowas wie Google Summer of Code nur für 13- bis 18-Jährige mitgemacht, dieses Jahr als einziges BSD und hat dabei 88 Tasks bekommen. Kurz gucken. Und jetzt wollte ich euch nämlich das mal zeigen. Das hier ist jetzt das ist das, was ich geladen habe. Das ist der JavaScript Grump Kernel. Ich habe jetzt irgendwie Help. Dann geht es hier dieses Kommando aus. Kann ich mal gucken, was hier so ist. Jetzt muss ich mal gucken. Dir. CD. Kern. Read Kern. So ist es. Das Interface ist vielleicht nicht so toll. Gut, gibt es anscheinend keinen Inhalt. Aber, Read. Message. Also man hat im Prinzip ein Dateisystem im Browser geladen, über dieses RAM-Interface. Ich weiß nicht, es gibt sicher lustige Spielereien. Das ist halt nochmal ein Unterschied zu dem, was, es gab ja vor kurzem was, dass man einen Linux-Kernel im Browser in einer JavaScript-VM sozusagen geladen hat. Der Unterschied hierbei ist, dass es wirklich nativ darauf läuft. Also man hat hier eben hat RAM als Interface und hat nicht einen x86-Kernel oder irgendeinen Kernel, der dann irgendwelche Virtualisierungen benutzt, um darauf zu laufen. Dann komme ich auch schon zu OpenBSD. Das ist, wie gesagt, eins, was sehr auf irgendwie Sicherheit auch Wert legt und da einige interessante, also es gibt immer eine Menge Entwicklungen, die von OpenBSD kommen, die man nicht so bemerkt, die aber ziemlich cool sind. Also aus dem Projekt kommt eine Menge raus, was man nicht damit direkt in Verbindung bringt. Am 1. Mai, also sie bringen immer halbjährlich neue Releases raus, kam einmal Bugbusters und dann Aquarela Lulinus. Also sie haben, OpenBSD hat für jeden Release haben sie immer irgendein Motto und irgendwelche Comics und irgendwelche Hintergrundgeschichten zu den Releases. Das ist ganz lustig, geben sich halt so ein bisschen Mühe, damit das Ganze schön aussieht. Da kann ich euch auch gleich nochmal die Release-Songs zu abspielen. Die bringen nämlich zu jedem Release, machen sie auch ein eigenes Lied. Die habe ich mitgebracht, ich will es euch nicht ganz vorspielen, aber nur mal so, was ihr was mitbekommt. Also Bugbusters ist halt von Ghostbusters natürlich angelehnt. Was halt interessant ist, ist, dass dieses Aquarela do Linux, ich kenne das Lied nicht, da geht es halt darum, im Wesentlichen, dass die Linux-Welt, also hatte sich ein OpenBSD-Entwickler beschwert, was auch relativ große Wogen geschlagen hat danach und LWN-Artikel und sowas, dass die Linux-Entwickler sich sehr wenig um Kompatibilität kümmern. Also dass im Prinzip dieses alte, worüber man sich früher in der Linux-Welt beschwert hatte, dass Software nur für Windows geschrieben wird oder nur für irgendein Unix-Derivat, dass genau das Gleiche heute eigentlich für Linux anwendbar ist und dass man damit eben Probleme hat. Das hatte der Mark Espy, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, geschrieben als Upstream Renders and Why They Can Be Really Harmful. Ich meine, also das eine ist eben, it's also quickly turning POSIX and Unix into a travesty. Entweder man hat die Linux-Goodies, also die Linux-Features, oder du hast es nicht. Und wenn du sie nicht hast, dann kannst du es vergessen, irgendwas Modernes zu machen. Den Absatz darunter, also da ist noch was dazwischen. Also in einigen Fällen hat man sogar Leute, die von Firmen dafür bezahlt werden, nicht kompatible Entwicklungen zu machen. Ich denke, es ist relativ klar, dass der hier auf Systemd anspielt und darauf, dass man Probleme hat, GNOME oder GNOME in Zukunft auf einem BSD laufen zu lassen, weil es eine harte Abhängigkeit auf Systemd haben muss, haben wird, dass es für Linux, für BSD nicht gibt, was man auch unter BSD nicht haben will. Ja, ansonsten, was hat sich noch getan? Am 12. Juni gab es noch einen Fork. Das ist bei OpenBSD, da forkt häufiger mal jemand. Nennt sich Bitwig, haben das Ziel, weniger konservativ zu sein. Also wollen in der Entwicklung nicht so sehr sagen, ja hier, wir lassen jetzt jeden Code einmal auditen, bevor wir ihn zulassen. Oder wollen eben auf bestimmte Sachen weniger Wert legen, auf Unterstützung von alten Plattformen. Sagen dafür, wollen eben Clang haben, WAPBA, das ist das Journaling von NetBSD fürs Dateisystem, wollen KVM unterstützen und nur x86-Plattformen und wollen eben außerdem im Kernel auch an der Infrastruktur arbeiten, also BigKernel-Lock entfernen. Das ist halt bei OpenBSD immer noch ein Problem, denn nämlich, also oder weniger als vorher, 5.1 hat sich nicht viel getan, da kam nur NAT64 dazu, also dass man ja, was es eben ist, NAT 6-to-4. Man hat die P-Threads, POSIX-Threads, hat man jetzt als R-Threads implementiert. Vorher waren es wirklich nur User-Level-Threads. Ich hatte einen Kernel-Prozess pro beliebig viele User-Level-POSIX-Threads. Das mappt man jetzt 1:1 auf Kernel-Threads. Und also es war eine riesige Änderung, die da gemacht wurde. Und ich habe nebenan nochmal die Release-Bilder dazu gepackt. Das links oben ist eben das Bugbusters-Logo. Da gibt es auch noch eine Geschichte dazu. Und da zeige ich euch auch gleich nochmal den Song dazu. Dann würde ich jetzt mal kurz vorspielen.
Gonna install Bugbusters. If your system's down and it makes you frown, who you gonna install? Bugbusters.
Und so weiter. Also, ja, wir haben da Spaß. Ansonsten war es das eigentlich so mit den Änderungen. Was kommt noch dieses Jahr? Will ich nochmal kurz eine Aussicht geben. Eben hier gibt es den AllBSD-Stand, wo man sich alles mögliche an BSD-Merchandising holen kann. Ansonsten gibt es eine Package-Source-Con. Das ist eine Konferenz zu Package-Source, dem Paketmanagement von NetBSD. Nächste Woche in Berlin. Am 6. April den BSD-Day und die EuroBSD-Con am 28. und 29. September in Malta. Und eben noch viel Zeug in Asien und Amerika. Ansonsten wäre ich damit durch. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen? Irgendwas?
Warte, stopp.
Das ist mal eine kurze Frage. Man liest bei Secunia.org gar nichts über OpenBSD. Also ich habe mal geguckt. Man liest bei Secunia.org ja gar nichts über OpenBSD, also über Security-Meldungen. Also die sind scheinbar, stimmt das so, was sie da immer propagieren, dass sie frei sind von jeglichen Schwachstellen?
Ja, also OpenBSD hat immer den Slogan, ich glaube mittlerweile nur eine oder zwei Remote Exploitable Sicherheitslücken. bisher in ihrer ganzen Laufzeit. Die nehmen da halt einige Vorkehrungen dafür. Aber auf der anderen Seite muss halt auch sagen, dass die BSDs einfach weniger benutzt werden. Also du hast eben bei OpenBSD und NetBSD, FreeBSD wird schon mehr benutzt, aber hast du eben einfach einen sehr geringen Anteil an Benutzern und ein deutlich geringes Interesse daran, irgendwie Sicherheitslücken auszunutzen natürlich. Das muss halt auch noch mit reinrechnen. Aber an sich, ja, es gibt da selten irgendwas.
Okay, noch eine Frage. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir uns auf die Heimreise machen. Okay, dann bedanke ich mich bei Julian und komm gut nach Hause, genauso wie ihr allen anderen auch. Und ich hoffe, euch hat der Chemnitzer Linux-Tag auch wieder dieses Jahr gefallen. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Ciao.